Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape. In dieser Review-Folge tauchen wir in ein düsteres Kapitel der Geschichte hinab, denn wir sprechen über 1917, in dem Sam Mendes den schieren Wahnsinn des Ersten Weltkriegs skizziert. Und das anhand einer zumindest imitierten Plansequenz in Spielfilmlänge. Mittlerweile ist das Ding on demand und auf Blu-ray erhältlich. Grund genug für uns, für euch dieses Kriegsdrama unter die Lupe zu nehmen. Wird der Film unserem Urteil standhalten? Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen da draußen, auch von meiner Seite, zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Wup, wup. So, genau, ich mache hier nochmal am Anfang wenigstens kurz ein bisschen gute Stimmung, nachdem du ja direkt mit dem düsteren Kapitel eingestiegen bist. Und ja, ich weiß gar nicht, gibt ja nicht genug dramatische, schlimme Themen in der Welt, genug. Nein, wir haben uns immer auch überlegt, weißt du, eine gute Idee ist, sich nochmal schön über den Ersten Weltkrieg zu unterhalten, nachdem wir irgendwie zuletzt auch Hitler und Zweiten Weltkrieg hatten und von Corona und dem ganzen Rest, der ja gerade abläuft, will ich gar nicht erst anfangen, aber Mr. Political Correctness, Mr. Dicke Dinger himself, immer noch an meiner Seite. Herzlich willkommen, Ronny.
Du hast Hiss und Mit vergessen, aber vielen Dank für diese wie immer charmante Anmoderation, Alex. Das klang sehr schön. Weißt du, was auch sehr schön klingt? Achtung.
Dein weniger heiliger Aufnahmeplatz.
Ich hoffe, ja, jetzt hier in der neuen Wohnung. Ich bin noch ein bisschen am Tüfteln und ich habe hier diesmal richtig Hightech aufgefahren. Ich habe hier einen Wäscheständer stehen mit meiner Bettdecke drauf.
Ja, Du solltest das halten wie die Magier, ne? Niemals die Tricks verraten.
Vielleicht vermarkte ich das irgendwie fancy Stuff. Wird bestimmt funktionieren. Aber für alle da draußen, es macht wirklich einen Riesenunterschied.
Ich bin gespannt aufs Ergebnis. Also ich kann es auch schon bestätigen über die Kopfhörer. Klingt auf jeden Fall wesentlich kompakter auf jeden Fall. Und da bin ich auch, kann ich auch ganz neidlos gestehen, dass ich dir da den Titel verleihe, dass du bist der MacGyver der Tonassis.
Was soll's? Vielen Dank.
Ja,
vielen
da
Dank.
Ist es.
Das bedeutet mir sehr viel. Boom. In der Tat.
Die unsichtbare Plakette oder wie auch immer du es nennen möchtest, ist unterwegs zu dir,
Herr Post. Okay, ich fühle mich geadelt und geehrt und zum Ritter geschlagen. Zum Tonritter quasi.
Ja.
Aber Ton ist ja generell, glaube ich, auch heute ein ganz gutes Stichwort, oder? Wir haben ja hier einen Film in der Review, wo der Ton, der Sound, das Soundmixing ja schon keine so unbedeutende Rolle, glaube ich, spielt oder auch gespielt hat. Bei der Produktion zum Beispiel.
Ja, definitiv, aber verblasst vielleicht, du hast es schon angeteasert, vielleicht sogar gegenüber der Plansequenz, die sie da auch visuell hingetrümmert haben oder auch nicht. Aber jetzt hier Schluss mit lustig.
Hier ein bisschen in aller Leute Regel, abholen.
In aller Regel, genau, holst du doch die Leute ab mit einer immer hervorragend dir selbst aus dem Popöchen geleierten Synopsis.
Genau, unter Wasser, Mund geblasen sozusagen. Und gerade schon angerissen, on demand zum Beispiel auf Amazon abzurufen oder direkt noch ganz klassisch auf der Blu-ray käuflich zu erwerben. Auf den Postern stand immer Dezember, Release-Termin, stimmt glaube ich nur so zur Hälfte. In den USA kam es glaube ich zum 25. Dezember so in einem Limited-Release raus. Aber generell Europa und eigentlich der Rest der Welt so Anfang Januar und in Deutschland dann der 16. Januar.
Das war aktuell vom Kino-Release, nur um die Leute nochmal abzuholen.
Ja, weil, ich spreche vom Kino-Release. Genau. Sorry.
Weil das war On Demand und die Blu-ray und so weiter, die ist, glaube ich, vor.
Genau, das ist jetzt seit einer Weile rausgekommen.
Ich glaube, ein, zwei Wochen erst, ne?
Ja, irgendwie sowas.
War ja für uns auch der Kicker zu sagen, wenn die Leute jetzt wirklich auch da sauber rankommen, dann
geben wir
denen
ja
sagen,
mal, ne?
Ob sie das tun sollten oder nicht.
Genau, entweder Klaps auf die Stirn oder Klaps auf den Po. Seid gespannt, was unser Fazit ist. No oder go. Oh Gott. Ich fahre fort mit der Synopsis, um euch abgeholt gefühlt zu lassen. Also 1917. Ein großer Teil Europas befindet sich 1917 bereits im dritten Jahr des Großen Krieges. Ungeachtet der immensen Materialschlachten und der damit einhergehenden hohen menschlichen Verluste spitzen sich die Situationen an den Frontlinien immer wieder zu. Lance Corporal Blake erhält inmitten dieser grausamen Umstände einen unmöglich erscheinenden Befehl. Er soll sich zusammen mit seinem Kameraden Schofield hinter die feindlichen Linien in Nordfrankreich begeben, um eine dringende Botschaft zu überbringen. Denn die deutschen Invasoren planen einen Hinterhalt, der 1600 britischen Soldaten das Leben kosten kann. Gemeinsam ziehen beide, als Kameraden und als Freunde, in einen Kampf, der so sinnvoll und hoffnungslos zugleich ist. Fertig.
Jo, das war fast gut.
Fast
eine,
gut.
Eine kleine Korrektur, genau. Die Situation an der Frontlinie spitzen sich immer weiter zu wahrscheinlich. Oder immer wieder zu? Oder keine Ahnung.
Immer wieder war schon absichtlich, weil es war doch immer so, ne? Einmal ist, geht's ein Meter in die Richtung,
ich wusste gerade nicht, ob du
einmal geht's wieder ein Meter dahin.
Da hast du natürlich recht, ich wusste nicht, ob du jetzt hier die Leute anheizen möchtest, mit spitz dich immer weiter zu, so im bester Trailer-Stimmen-Manier. Dann ziehe ich meine Korrektur natürlich an der Stelle zurück.
Da möchte ich aber auch bitten.
Ja, dann nimm es als kreativen Input.
Okay, fürs nächste Mal.
Das nächste Mal die Trailerstimme. Unsichtbare
Schreibmaschine.
Ja, vielen Dank, Chief
Wing. In a world before time.
Ja, oh, siehst du. Da ist noch Luft nach oben dann.
Das glaube ich auch, ja. Und ein bisschen hier, ne, an den Drehreglern drehen, kriegen wir das bestimmt hin.
Genau. Noch ein paar fette Streicher drunter und dann, meine Güte, sitze ich hier mit Gänsehaut, glaube ich.
Leider, weil, ne, Podcast, Audioformat, wir können aber keine Tafeln einbauen. Die müsstest du dann stimmlich einfach einbetten.
Genau, ich, der riesen Tafelfan, meinst du? Ja,
der riesige Tafelfan.
Seid ihr bei mir genau richtig. Ja.
Ein Meisterwerk.
Sagte niemand.
Ever. Sagte niemand. Ja, auch das wird richtig zünden, glaub's mir.
Genau. Gut. So, jetzt haben wir, glaube ich, so grob zumindest die Leute abgeholt, worum es geht, ist jetzt.
Oder auch wieder verloren.
Genau. Gut zusammengefasst, glaube ich, so der Basisplot einfach, ne? Aber wer ist denn hier involviert? So, dass die ganzen talentierte Leute dabei gewesen?
Cast
oder?
And Crew.
Ey, yo.
Oder Stab und Besetzung für alle, die da draußen nicht so
wegen
nicht
mir auch beides,
sind.
Ne?
Des Englischen meine ich. Ja, fangen wir an. Ich habe es schon angeteasert. Regie ist Sam Mendes. Und das ist in unserem langjährigen Review-Format ist das jetzt der erste Film von ihm. Und ich finde es sehr spannend, weil er kommt ja eher so aus der Theaterrichtung.
Ja.
Hat dann zum Beispiel 1993 Cabaret verfilmt, abgefilmt, also wirklich dieses Theaterstück abgefilmt. Mhm. Und dann 1999 kam er einfach plötzlich so mit American Beauty um die Ecke.
Ja, und dann hat er sich ja aber auch direkt ein Denkmal gesetzt eigentlich.
Schon.
Weil gilt schon nach wie vor, also ich weiß über Mr. S darf man nicht mehr sprechen, aber ansonsten ist der Film ja ein absoluter Kultklassiker eigentlich, auch nach wie vor.
Schon, und damals hat mich das Ding halt mega mitgenommen und galt für mich lange Zeit und eigentlich heute immer noch so eine der besten Filme, so vor allem meiner Lebenszeit.
Okay, interessant. Also mich hat er nie so wirklich abgeholt und vom Hocker gerissen. Also ich konnte natürlich schon auch, also mega Film, keine Frage, ne? Aber ist jetzt, genau, jetzt nicht so, dass ich sage, den muss ich mir ständig wiederholt nochmal reinzimmern. Aber ja, auf jeden Fall natürlich gerade so, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, im großen Hollywood-Markt als Erstlingswerk, wahnsinns Ausrufezeichen. Und er hat ja noch nicht wirklich abgelassen. Also was dann so danach kam, wenn ich hier mal weiter gucke, 2002 Road to Perdition mit Steven Spielberg, Senior Spielbergo zusammen, glaube ich.
Tom Hanks.
Jarhead 2005 mit Jake Gyllenhaal, glaube ich, in der Hauptrolle.
Der hat mich zum Beispiel ein bisschen kalt gelassen. Ich war von Road to Perdition echt angefixt, war ein cooler Film, auch wenn er ein bisschen.
Ja, Road to Perdition hatte da seine Längen, aber ich fand halt das Setting einfach mega geil.
Das Setting war cool.
Ja, auf dieses Jahrzehnt einfach. Jarhead fand ich aber auch gut und zeigt ja aber unterm Strich, also er hat ja nichts gefühlt doppelt gemacht. American Beauty komplett andere Baustelle als Road to Perdition, komplett andere Baustelle als Jarhead. Also sehr, sehr vielseitig auch. Und ob der eine jetzt ein bisschen besser war als der andere oder so, ich meine, nach American Beauty was folgen zu lassen, sowieso immer schwierig, aber alles eigentlich solide Dinger. Also keiner dabei, wo ich gesagt hätte, lass den weg, ist scheiße. Oder nee, das ist alles eigentlich bocksolide mindestens.
Ne? Es gab ja auch noch ein bisschen ein paar andere Filme nebenbei. Einen möchte ich noch erwähnen. Er hat dann 2009 eigentlich so einen ganz kleinen Indie-Streifen gemacht. Away We Go, den hatten wir, glaube ich, ja auch schon mehrmals erwähnt, mit John Krasinski unter anderem. Maya Rudolph auch dabei. Ganz kleines Ding, ganz witzig gemacht, aber passt auch gar nicht so in diesen Verlauf eigentlich rein, weil ich hätte gedacht, das wird eigentlich immer größer. Wurde es danach aber auch wieder, denn er hat dann zwei Bond-Filme hintereinander gemacht. Skyfall 2012 und danach noch Spectre 2015.
Genau. Also 15. Also es war ja sogar im Gespräch, ob er nicht dann halt auch hier diesen
Hattrick zumacht.
Voll macht, ne? Und dann irgendwie diesen James Bond Daniel Craig Zyklus zum Ende führt. Skyfall fand ich großartig. Gehört mir für mich persönlich mit zu den besten Bonds, die es gibt. Spectre hat dann komplett nachgelassen. Lag jetzt aber, glaube ich, weniger an der Regie, sondern mehr an einem schwachen Drehbuch. Und das Thema haben wir ja das eine oder andere Mal auch gehabt schon in unseren Reviews. Ne? Du kannst noch so ein guter Regisseur sein, wenn das Drehbuch Schwächen hat, dann hast du halt Pech. Einfach, ne? So.
Und das ist ja auch ein interessanter Aspekt von seiner Vita. Er hat ja nie bei einem seiner Filme selbst Drehbuch geschrieben oder das Drehbuch geschrieben. Er war ja immer wirklich nur ausführender Regisseur letzten Endes.
Ganz genau. Und das ist ja genau das Thema jetzt auch, das wir heute hier haben, ne? Bei 1917. Ich nehme es schon mal vorweg.
Ja, nimm mir meine Überleitung, komm.
Ja, nein, was heißt Surf Überleitung? Ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Ja, 1917 das erste Mal, dass er selber ein Drehbuch geschrieben hat. Und es gab ja auch einen Grund für, ne? Weil wir haben ja eine relativ große Lücke. 2015 Spectre. Ich meine, klar, 2-3 Jahre hast du irgendwie immer, wenn du einen Film fertig machst. Dann jetzt hier aber sogar eigentlich 4, fast 5 Jahre dazwischen, ne? Warum? Mhm. Weil er, glaube ich, selber auch im Interview gesagt hat, ich habe nichts gefunden. Keine Drehbücher da, wo ich gesagt habe, da habe ich Bock drauf irgendwie. Und du siehst ja auch, er hat ja wirklich auch da quer durch, also absolut buntes Potpourri. Und dann kannst du sicherlich auch ein bisschen wählerisch sein. Und dann hat irgendwann vielleicht mal jemand nahegelegt, weißt was, wenn du kein passendes Drehbuch findest, worauf du Bock hast, dann setz dich halt gefälligst mal auf den Hosenboden und schreib dir halt dann selber eins. Ne?
Mach's so doch dann Motto, einfach ja? selbst, bevor du
ja, mach's doch dann nimmelst. Selber. Und wenn du eine gute Idee hast oder so, und er hat ja nicht nur eine gute Idee, sondern hat sich da so ein bisschen aus seinem eigenen Familienumkreis inspirieren lassen, ne? Mit einer Geschichte, die, glaube ich, bei ihm seit Jahrzehnten da irgendwie gekeimt hat, wo er das Potenzial gesehen hat, dass er das verfilmen könnte, weil sein
Opa.
Opa oder Uropa? Opa.
Nee, ich glaube sein Opa. Einfach sein nur sein Opa. Opa.
Ne? Im Ersten Weltkrieg gedient hat als Bote, ne? Sozusagen, oder?
Genau, auch an der Front als Bote unterwegs, also auch da irgendwie durch die Gräben gehüpft, um wichtige Nachrichten zu verbreiten oder auszutauschen. Genau, und er meinte aber, der Opa fing relativ spät an, diese Geschichten dann vom Krieg zu erzählen, ne? Irgendwo, wo er dann im Rentenalter war, irgendwie gegen 70. Aber das war wohl so, was seine Jugend dann oder seine Jugend generell schon sehr stark mitgeprägt hat. Und seitdem keimte diese Idee und vielleicht auch ein Grund, dass er sich dann halt die letzten Jahre einfach dahingesetzt hat und das halt versucht hat auszuarbeiten. Hat er aber nicht alleine gemacht.
Hat er nicht alleine gemacht.
Sondern an seiner Seite hat noch mitgeschrieben die Christy Wilson Kearns. Eine junge Schottin, möchte ich fast sagen, weil ich glaube auch, 86er Baujahr, ne? Also genau unser Alter. Und mehr oder weniger unbeschriebenes Blatt. Also 1917 ist einer ihrer ersten großen Produktionen nach Filmschule etc. Und hat gleichzeitig noch an Edgar Wrights Film mitgeschrieben, der ja jetzt, hatten wir im letzten Update besprochen, verschoben wird auf 2021, nämlich Last Night in Soho. Und jetzt wird sich schon gehandelt für den nächsten Star Wars Film, wo Taika Waititi Regie führen soll. Und das ist natürlich mal, wenn du direkt von der Filmhochschule kommst, ist das mal erstens ein krasser Einstand und dann jetzt schon die nächsten zwei Folgeprojekte am Start. Das ist schon
hat sie direkt eine Vita, mit der sich, glaube ich, vor nichts fürchten muss und wo sie im Zweifel halt jeden Drehbuchjob eigentlich auch abgreifen kann. Von daher Hut ab an der Stelle. Echt stark schon mal und vermutlich ein Name, der uns noch viele, viele Jahre begleiten wird, ne? Ja.
Mhm.
Finde ich auch. So.
Gut. Wen haben Sie mit reingezogen hier?
Genau, wer springt vor der Linse rum?
Wer springt vor der Linse rum? An erster Stelle wird, glaube ich, immer groß auf den Postern mit beworben, ist Dean Charles Chapman. Und George McKay hänge ich gleich mal noch hinten dran. Zwei, ich würde es fast noch sagen, Jungdarsteller, auch Ende 20, um die 30. War auch so eine Absicht von Zemeckis, da zwei junge Schauspieler zu casten, die man jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat.
Genau, so, also unbekannte, ja. Ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, ne? Ja. Unbekanntere Gesichter, mit die, genau. Die einfach unbeschrieben sind noch so ein bisschen. Ne?
Genau, passt glaube ich auch ganz gut so auf so, wenn man so junge Soldaten halt an der Front porträtieren will. Finde ich eigentlich eine gelungene Auswahl. Dean Charles Chapman spielt hier den Corporal Blake. Den kennen wir noch als Tommen. Tommen Baratheon aus Game of Thrones hat da 2013 bis 2016 den jungen Thronfolger gespielt. Sonst eher kleinere Sachen. Mir ist ja jetzt nochmal letztes Jahr aufgefallen, in Blinded by the Light, da hat er eine sehr geile Rolle gespielt, so ein 80er Jahre Glamrock-Fan und war auch nochmal in The King zu sehen. Also nochmal ähnlich gelagert wie Game of Thrones, mehr oder weniger bei Netflix. Und George McKay, um es noch kurz zu komplettieren, spielt hier den Schofield. Der kam mir wieder in die Erinnerung von Captain Fantastic. 2016 an der Seite von Viggo Mortensen, hat zum Beispiel mit Daisy Ridley in Ophelia gespielt und ist jetzt irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das Ding kommen soll, an der Seite von Russell Crowe zu sehen in The True History of the Kelly Gang.
Gute Frage, ja. Weiß gar nicht. Ja, schauen wir mal.
Gab es ja letztens irgendwann mal einen Trailer, hatten wir ja nicht drüber gesprochen.
Weiß auch gar nicht, ob der Film es wirklich in die Kinoauswertung schafft oder dann tatsächlich irgendwo aufpoppt als VOD.
Genau. Nö, aber finde ich, um es schon mal wegzunehmen, ist ein ganz gutes Pärchen, was sie hier zusammengebracht haben. Und
Interessant, wie gesagt, die Sache, dass sie sich da im Lead, also für die Hauptdarsteller, für unbekanntere Namen entschieden haben, aber machen das, glaube ich, mehr als Wett, weil sie die Nebendarsteller bis in die Fingerspitzen mit Prominenz da bestückt haben.
Ja, um es kurz noch zu komplettieren, es poppt mal so ganz große Namen kurz auf im Film. Ja. Ne? Irgendwie jeder kommt so in einem Drittel vor, unter anderem dabei Colin Firth, Mark Strong auch einmal zu sehen und Benedict Cumberbatch auch mal dabei. Also auch alles große.
Und Andrew Scott, um das Benedict Cumberbatch-Sherlock-Duo da komplett zu machen, Moriarty.
Oh, hab ich den gerade? Stimmt, den habe ich hier überlesen. Stimmt, Andrew Scott auch noch dabei, genau.
Ja. Also die Sherlock Connection wieder vereint.
Ja, stimmt. Und es gibt noch ein paar andere Connections. Colin Firth und Mark Strong waren ja auch zusammen bei
Kingsman, ja?
Genau. Und genau. Alle
ja,
drei.
Also da haben sie die britische A-Liste quasi hingestellt.
Das ist cool, ja. Und um es zu spoilern, alle haben keine gemeinsame Szene, um es schon mal vorwegzunehmen.
Ja,
aber lasst euch im,
ne,
Film selbst zu überraschen.
So, du hast es angeteasert, ne? Der Film ist quasi eine lange Plansequenz sozusagen. Von daher ist es ja für uns fast interessanter, wir haben jetzt vor der Kamera gehabt, was hinter der Kamera passiert, ne? Und da war verantwortlich der Gott, der Director of Photography, wo gibt? Meine persönliche Meinung, kann natürlich jeder anders sehen, aber Roger Deakins ist einfach über jeden Zweifel haben, was auch immer ihr, was euch an ikonischen Filmen im Zweifel einfällt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass Roger Deakins der Director of Photography war. ich weiß nicht, ob du eine kurze Auswahl mal zwei, drei erwähnen möchtest vielleicht.
Zwei, drei. Ich habe versucht, schon ein bisschen aus.
Ja.
Ich habe schon versucht auszusortieren.
Und die Liste sind immer noch zehn Filme irgendwie.
Ja, okay, komm, ich liste mal ein paar Filme, wo er Kamera geführt hat und direkt für den Oscar nominiert wurde für seine Arbeit. Zum Beispiel 1994, Die Verurteilten, ne? Also auch
der laut IMDb beste
Film aller Zeiten. Ja. Dann 96 ja. Fargo, genau wie danach 98 The Big Lebowski oder 2000 Oh Brother Where Are Thou, alles Coen-Filme. Da hat er viel zusammen gemacht, auch Fargo und Oh Brother, beides Oscar-Nominierungen. dann auf Sam Mendes getroffen bei Jarhead, war im Animationsbereich unterwegs, 2011 bei Rango, den ich nach wie vor immer wieder sehr abfeiere, wenn ich ihn irgendwo sehe.
Ja.
2012 dann weitergemacht mit Sam Mendes bei Skyfall, auch da Oscar-Nominierung und dann endlich geschafft, 2017 Blade Runner 2049, endlich dann auch den Oscar gewonnen für die beste Kameraarbeit.
Ja, also erstmal, als allererstes müssen wir noch ganz kurz festhalten, muss ich ja einmal den Kniefall machen vor Roger Deakins. Eine Oberfrechheit, wie lange der auf seinen ersten Oscar warten musste mit der Vita. Ist einfach lächerlich irgendwann gewesen. Von daher weiß ich gar nicht, ob er für Blade Runner verdient haben musste oder ob sie gesagt haben, scheiße, komm, müssen wir jetzt irgendwann, also irgendwann, das nimmt doch keiner mehr ernst als Oscar, wenn er den nicht irgendwann kriegt. Natürlich hat er für Blade Runner 2049 verdient, ist ein wunderschöner Film. Ja, und jetzt hier eigentlich, nachdem wir ja irgendwie auch jedes Genre da abgegrast hat, nachdem er Animation ausprobiert hat mit Rango, hier eine komplett neue Challenge nochmal für ihn, wo er sich austoben konnte.
War auch sein Vorschlag letzten Endes, hat er zumindest mal in einem Interview angeteasert.
Ja, also ich glaube, wir unterhalten uns ja eh gleich noch länger, von daher lass uns einmal hier die Runde voll machen.
Wir rollen mal durch hier. Wer ist denn noch dabei? Bei Schnitt und Montage Lee Smith, auch kein unbeschriebenes Blatt, also der letzten Endes die ganzen unsichtbaren Schnitte im Film vollzogen und durchgeführt hat. Hat in den 80ern mit irgendwelchen Trash-Sachen angefangen, dann 1990 langsam rausgearbeitet mit Robocop 2, 90er Jahre diverses Zeug, 98 zum Beispiel die Truman Show, auch einer meiner Lieblinge, ist dann nach den 2000ern mit Christopher Nolan zusammengekommen, hat er alle Batman-Filme mit ihm zusammen gemacht von 2005 bis 2012.
Und auch, glaube ich, dann alle anderen seiner
Prestige
in der Zeit.
2006, ja. Inception, Interstellar, Dunkirk, also ganzen großen, dicken Bretter gebohrt für Nolan. 2015 dann mit Sam Mendes in Spectre zusammengekommen und 2019 zum Beispiel einer seiner letzten beiden X-Men Dark Phoenix. Vielleicht versucht noch zu retten, was zu retten gilt, ich weiß es nicht. Upsi-dupsi. Aber ja, also auch hier, glaube ich, da fehlt es nicht an Erfahrung. Und musikalisch wird das Ganze zusammengehalten von Thomas Newman, um hier noch schnell das mit abzureißen. Auch der in den 80er Jahren angefangen, zum Beispiel mit Jumping Jack Flash, als Whoopi Goldberg noch jung und dynamisch war. Auch hier 1994 die Verurteilten dabei. Dann Sam Mendes unterstützt bei American Beauty, Road to Perdition. Und Road to Perdition, um es nicht zu vergessen, war auch mal im Animationsbereich unterwegs 2003 bei Findet Nemo. Auch da, glaube ich, ordentlich gefeiert. Und dann auch Jarhead, Skyfall, Spectre, alles in Mendes Produktion mitgenommen und zuletzt den Soundtrack composed für The Highwayman auf Netflix, richtig, genau.
Ja, also
das Know-how ist, glaube ich, da
haben, ja, da die ganze Qualität hinter der Kamera. Und gerade auch Schnitt und Montage, du hast es ja angedeutet, für die unsichtbaren Schnitte gerade auch hier unheimlich wichtig gewesen, glaube ich, auch an der Stelle.
Was gibt es denn noch für Daten, über die man schnell sprechen kann? Wir haben es schon gesagt, spielt in Nordfrankreich, Erster Weltkrieg, wurde frecherweise aber überhaupt gar nicht da gedreht auf dem Festland.
Das stimmt.
Sondern man hat das Ding gedreht in Südengland und Schottland und zwar von April bis Juni 2019. Also da, ja, recht sportlich möchte ich jetzt nicht sagen, aber hat man sich, glaube ich, nicht allzu viel Zeit gelassen oder müssen, bis der Release dann war im Dezember, also gut halbes Jahr. Punkt.
Ja, ich glaube, wie gesagt, auch unter die zu den Dreharbeiten, ne, kommen wir dann gleich zwangsläufig nochmal im Detail auch. Weil durch die Plansequenz du dir natürlich gewisse Limitierung hast auch einfach, ne? Die dann so ein bisschen auch diktieren, wie lange deine Dreharbeiten dann im Zweifel dauern.
Das stimmt allerdings. Und vor allem, wie teuer sie wären. Und das ist ja für alle Pfennigfuchser da draußen auch interessant. Das ist ja hier auch mittlerweile ein heiß begehrtes Thema hier bei uns. Was hat das Ding gekostet und eingespielt? Da war ich ein bisschen überrascht. Man hat nicht die 100-Millionen-Marke geknackt, sondern man ist mit 95 Millionen Produktionsbudget ausgekommen. Und das fand ich interessant. Und ich glaube, das stützt so ein bisschen die These, die wir manchmal aufbringen, dass mittlerweile diese handwerklichen Filme, ja, die viel mit In-Camera und Props machen, dass die mittlerweile irgendwie günstiger wegkommen als diese ganzen CGI-Animationsschlachten, die immer teurer werden.
Ja, ich meine, wenn du es dir wirklich mal genau überlegst, wir haben zwar extrem viele Sets, die natürlich auch irgendwie alle gebaut werden mussten, aber so richtig, richtig viele sind es eigentlich fast gar nicht. Es ist zumindest halt auch eben viel Natur dabei, die du recyceln konntest, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wo nicht extra das Set gebaut werden musste. Natürlich haben sie unheimlich aufwendige Sets auch da. Und ich glaube, der Großteil der Visual Effects, also du hast jetzt tatsächlich ja auch nicht so die ganz großen In-Your-Face-Effekte, sondern es sind dann wirklich hier, glaube ich, an der Stelle eher die Unsichtbaren, die der heimliche Star sind. Ne? Wenn du dir gerade dir die ganzen Behind-the-Scenes-Sachen mal wirklich anschaust oder solche VFX-Breakdowns von 1917, das ist unglaublich. Da sind Szenen dabei, wo du denkst, das haben sie bestimmt einfach in echt gedreht. Nee, haben sie nicht im Zweifel. Wenn irgendwas brennt, ist es vermutlich digital. Also das fand ich faszinierend. Mehr will ich gar nicht sagen.
Ja, okay, kommen wir gleich noch dazu.
Ja.
Am US-Startwochenende hat das Ding 576.000 eingespielt. Das ist, ja, ist okay, glaube ich. Aber insgesamt muss man sagen, ist allein in den USA eine Summe von 159 Millionen Dollar zusammengekommen. Und weltweit hat das Ding dann 368 Millionen eingespielt. Und das ist so das Vierfache, wo wir mal sagen, ich glaube, da kann man nicht möppern.
Nee, möppern kann man nicht, aber ich glaube, so richtig den dicken Reibach haben sie nicht gemacht. Ich meine, es gab eine relativ große Medienkampagne vorneweg, das muss man sagen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie sich noch ein bisschen mehr erhofft haben, tatsächlich. Gerade wenn du, wenn du dir jetzt überlegst, 100 Millionen, da bist du jetzt nicht so weit weg von einem potenziell auch eine Disney-Produktion für 150. Und die erwarten dann sicherlich schon ihre 500, 600, 700 Millionen. Ne? Und da sind wir ja hier deutlich drunter noch. Aber keine Frage, natürlich jetzt kein Flop gewesen. Ich glaube, da sind alle auf jeden Fall gut weggekommen. Aber hätte durchaus noch ein bisschen mehr sein können. Kommen wir vielleicht noch gleich drauf, woran das vielleicht gelegen hat oder auch nicht.
Immerhin, es ist ja nicht schlecht, was der Film dann insgesamt mitgenommen hat. Und zwar bei den Auszeichnungen gab es viel Lob. Und zwar unter anderem bei den Oscars gewonnen. Wir hatten es auch damals hier in unserer Update-Folge erwähnt. Oscar für die beste Kameraarbeit war also damals, glaube ich, wo wir es gesehen haben schon, war relativ klar, das Ding wird er relativ sicher halt mit nach Hause nehmen und hat er dann auch gewonnen.
Ja, besser ist.
Zusätzlich aber auch noch den Oscar für die besten visuellen Effekte. Da kann man vielleicht drüber streiten, aber auch der Oscar für den besten Ton beziehungsweise das beste Soundmixing. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall d'accord gehen, glaube ich.
Da kann man auf jeden Fall d'accord gehen. Und ansonsten natürlich noch 7 weitere Nominierungen, also 10 insgesamt. Also Wahnsinn eigentlich. Ging, glaube ich, da auch als einer der großen Favoriten das Jahr ins Rennen.
Fand ich aber gut eigentlich, wie viele andere Entscheidungen bei den Oscars dieses Jahr auch.
Ja, und ich muss sagen, war ich auch d'accord. Ne? Ich meine, alle, die erstmal nominiert sind, auch zum Beispiel für Film des Jahres, kriegen immer relativ viel Medienaufmerksamkeit. Von daher war die Nominierung, glaube ich, an der Stelle auch in Ordnung. Und Cinematografie ist, glaube ich, der, wo auch viele durchaus noch hingucken. Und Visual Effects als auch Soundmixing sind dann so, glaube ich, so ein bisschen diese B-Garde der Oscars, wo man dann immer schön auch abdrucken kann, hier auf die Blu-ray dann Gewinner von 3 Oscars. Ja, aber ja. In den Kategorien, den er gewonnen hat, auf jeden Fall in Ordnung. Gerade wenn du dir auch anschaust, was im Zweifel die Konkurrenz war letztes Jahr bei den Oscars.
Ja, definitiv.
Passt.
Genug geschwafelt, würde ich sagen. Lass uns doch in unsere Analyse gehen.
Ja, mach doch.
Mach doch. Ich bin sowieso dagegen, egal was du sagst. Wir kommen zu unserer tiefergehenden Analyse und ich habe wieder 2 Hypothesen mitgebracht oder mir aus den Fingern gezogen, um hier ein bisschen so das Feuer anzuheizen und einfach mal 2 Behauptungen hier in den Raum zu stellen, in denen wir uns vielleicht ein bisschen langhangeln können. Und ich schieße mal los direkt, Alex, halte ich fest. 1917 ist eine innovativ-immersive Errungenschaft des modernen Kinos, aber 1917 untergräbt mit seiner audiovisuellen Inszenierung den erzählerischen Kern. So 2 Hypothesen in den Raum geworfen.
Mhm.
Your turn.
Okay, dann fangen wir doch erstmal, würde ich sagen, mit der ersten Hälfte an. Kannst du noch mal, was war das in der ersten Teil?
Wir können auch ganz normal wieder die Pro und Kontras Stück für Stück abarbeiten.
Ich glaube, ich verbringe relativ viel Zeit in den Pros und das klang, glaube ich, auch schon so ein Stück weit durch. Ich weiß nicht, ob es bis 1917 schon mal in dieser Aufwendigkeit einen Film gegeben hat, der gesagt hat, wir ziehen das als einen kompletten One-Shot durch.
Bis 1917 wahrscheinlich relativ wenig Filme.
In diesem Scale einfach. Also wir hatten natürlich sowas wie Gravity auch, ne? Wo ja auch Werbung gemacht wurde, dass es krass lange Plansequenzen gibt. Und natürlich ist klar hier, dass das alles nicht wirklich in einem Rutsch gedreht wurde, sondern klar, dass da unsichtbare Schnitte dabei sind, aber sie haben durchaus da auch Sequenzen, die wo sie sich wirklich praktisch auch bedient haben und das sozusagen wie im Theater durchgespielt haben für 5, 6, 7, 8 Minuten, je nachdem, wie es halt auch möglich ist, von der Übergabe zum Beispiel der Kameras und so weiter. Und allein
Sam Mendes hat es ja einmal in den Raum geworfen. Ja. Ne? Die kürzeste Einstellung im Film ist irgendwie 39 Sekunden, wo dann ein unsichtbarer Schnitt kommt. Und die längste, die sie gedreht haben, ist 8,5 Minuten.
Ja, und da ist natürlich, wenn du dir den Film auch anschaust, du hast natürlich dann da auch, weiß ich nicht, Props, Sachen, die zerstört werden. Du hast Statisten und das dann immer wieder alles auf Null zu resetten. Also da ist einfach so ein unheimlicher organisatorischer, logistischer, projektmanagementmäßiger Aufwand dahinter, dass dir die Ohren schlackern einfach. Du legst dir da ja so viele Limitierungen, wie gesagt, auf. Und dann hast du, wie gesagt, ja auch was wenn du überlegst, du machst das 8 Minuten lang so, dann war es irgendwie vielleicht nicht so gut. Dann alles wieder auf Anfang, weiß ich nicht, dauert 2 Stunden oder so und dann ist die Sonne rum oder das Wetter umgeschlagen oder wie auch immer. Und dann kannst du es den Tag sowieso direkt knicken. Und im nächsten Tag hast du im schlimmsten Fall anderes Wetter.
Und Regen oder Sonnenschein.
Ja, und das ist ja genau, was sie auch thematisiert haben. Das war ein Problem. Also, weil wenn du viel draußen drehst, und das haben sie gemacht, damit dann die Kontinuität auch hinhaut, ne, zwischen den Szenen, die sie an unterschiedlichen Tagen gedreht haben, das zu kaschieren, das ist, glaube ich, halt relativ aufwendig tatsächlich. So, und sie haben sich ja dann auch entschieden, viel auch von der hinter den Protagonisten her wie sage ich denn am besten?
Hinterherzulaufen?
Ja, hinterherzulaufen oder ihm zu folgen mit der Kamera. Ja. Und sie bleiben immer relativ nah dran und genau, das heißt, du weißt auch nicht, was so wirklich passiert, hast du den gleichen Bildausschnitt wie die Figuren auch, bist also von allem, was sich so abspielt, genauso überrascht oder wirst genauso im Dunkeln gelassen und das erzeugt dadurch, dass die Kamera dann auch so nah dran ist, so eine unheimlich intensive Atmosphäre und lässt sich halt so zwangsläufig halt auch mit den Figuren connecten, weil du bist mit ihnen da in den Gräben, in den Kulissen mit drin einfach. Tauchst förmlich, wie gesagt, in diese Welt ab, was ja genau der Effekt ist, den sie erzielen wollten. Und den stützt natürlich massiv dieser One-Shot. Und was auch interessant ist, dadurch, dass sie sich natürlich für diesen One-Shot entschieden haben, spielt es eigentlich fast weitestgehend in Echtzeit. Was auch ungewohnt ist, ne?
Da gab es immer schon mal so filmische Experimente, die das auch gemacht haben. Ich glaube, es gab mal irgendwie so einen Johnny Depp-Film, ne?
Es gab auch Crank, glaube ich.
Oder Crank oder sowas. Aber ja, das ist schon was anderes. Man hat nicht wie, ich sag mal, in einem klassischen Film, wo man das kennt mit einem Schnitt, man hat mal einen Schuss, einen Gegenschuss, eine Detailaufnahme, wo man halt schon eher der, ich nenne es mal, einfache Zuschauer ist, ja, der so ein bisschen observieren kann und einfach halt von der Ferne halt zusehen kann und vielleicht manchmal auch den Charakteren einfach was voraus hat, weil er Dinge schon kennt. Sondern hier ist es wirklich so, du hast die ganze Zeit ausschließlich eigentlich bewegte Kamera, du bist immer nah an den Charakteren dran, du folgst ihnen, du läufst mit ihnen. Dann wurde auch den ganzen Film eigentlich fast immer nur mit so einer 40 mm Brennweite gearbeitet und bei 50 mm sagt man ja so, das spiegelt ungefähr so das menschliche Sehen wieder. Deshalb ist, glaube ich, auch dieser Seheindruck relativ, wie nennt man es am besten, normal, alltagstauglich, human, wie auch immer, das ist einfach gewohnt.
Es fühlt sich auf den ersten
vorkommt.
Blick tatsächlich nicht ganz so cinematisch an, ne, weil du nicht so viel mit Bokeh oder Vordergrund, Hintergrund, Unschärfeverlagerung und so weiter gearbeitet wird, sondern es ist eigentlich immer alles so ein Stück weit im Fokus, ne?
Ja.
Das tut aber irgendwie dann der Cinematografie aber nicht wirklich Abbruch. Es ist halt wirklich zweckmäßig und eine wichtige Sache, wenn du halt dich entscheidest, dieses Echtzeit wirklich durchzuziehen, ist natürlich auch, dass das Drehbuch trotzdem diese Echtzeit dann natürlich spannend füllen muss. Ja, und unser tägliches Leben ist langweilig im Zweifel mal auch 2 Stunden lang. Ne? Und das dann auch unterhaltsam zu machen für den Zuschauer, ne? Es ist eine Sache, nah an den Figuren dran zu sein, aber du musst sie natürlich auch, ich sag mal, ansatzweise realistisch in Szenarien packen, die man sich angucken möchte, wo man mitfiebern kann. Und das machen sie auf jeden Fall. Also da ist immer Action. Also entweder ist massiv Action oder es ist teilweise absoluter Overkill, weil die da durch irgendwelche Kulissen durchfahren, wo du eigentlich gar nicht genug Zeit hast, fast dich an den ganzen Details im Hintergrund, Vordergrund und
satt
so weiter
zu sehen,
satt zu sehen. Also es passiert so viel.
Oder die selbst überhaupt zu erfassen, ne?
Genau. Also das ist auf jeden Fall ein Film, wo du, glaube ich, Sachen beim zweiten Mal siehst, die beim ersten Mal definitiv entgangen sind. Kann ich bestätigen.
Ich hatte aber auch überlegt beim Gucken, gab es das jetzt schon mal so in der Art oder was macht jetzt vielleicht 1917 besser? Weil wenn man auch so ein bisschen zurückschaut, ich meine, prominentes Beispiel wird immer rangezogen, Alfred Hitchcock, der hat das schon mal probiert in Rope, ne? Also so einen Film halt so in einem durchzuerzählen, auch mit unsichtbaren Schnitten. Damals war der Analogfilm ja nur so für 10 Minuten maximal eine Rolle ausgelegt. So und in den letzten Jahren kamen so vor allem immer wieder neue so Aspekte so aus Mexiko, also zum Beispiel Alfonso Cuarón mit Children of Man, da hat er das auch schon 2006
dann auch
probiert. Genau, 2013 dann Gravity, da hat er es dann noch unsichtbarer quasi zusammengefügt. Und glaube ich, jemand, der es dann zuletzt auf die Spitze getrieben hat, unter anderem ist dann Alejandro Iñárritu. Iñárritu, der hat dann mit Birdman 2014 eigentlich schon mehr oder weniger das Gleiche gemacht. Aber ich glaube, der Unterschied bei Birdman ist auch hier, dass es eher so ein Kammerspiel ist. Ne? Also wirklich relativ auch theatralisch, muss man sagen. Und 1917 ist natürlich, wie du schon gesagt hast, ist ein Stück weit epischer. Weil einfach brutaler, viel mehr Momentum in der ganzen Geschichte drin ist und glaube also, so ein Hauptaspekt, genau. Und der bringt mich ganz gleich fast zu meinem zweiten Punkt. Vielleicht navigiere ich dich da auch schon in die richtige Richtung oder die nächste. Dass du die ganze Zeit halt im Freien bist, in irgendwelchen massiven, natürlichen Sets. Und das ist halt, glaube ich, hat man, glaube ich, so in der Art diese Kombination einfach noch nicht gesehen.
Ja, da bin ich 100% d'accord mit dir. Also es ist eine Sache, ob du in einer kontrollierten Umgebung bist, wie im Theater, sage ich mal, ne, und im Zweifel wieder 2 Lichter anmachen musst und 2 Türen schließen und dann bist du wieder auf 1 und kannst das Ganze nochmal wiederholen, falls jetzt in die Hose gegangen ist. Aber hier, wenn wirklich, weiß ich nicht, praktische Effekte, Sprengsätze hochgehen und so weiter, dann das alles wieder in den Urzustand zurückzuversetzen, das ist so ein unglaublicher Aufwand. Ich glaube, du limitierst dich dann einfach und sagst, wir können das jetzt hier 3-mal probieren und 1 davon muss es halt sein. Und wenn du dann da irgendwie verstolpert bist oder dir jemand halt ins Gesicht packt, dann sieh halt zu, dass du durchziehst. Ne? Und ich behaupte, dass es eine Szene gibt, die ist, glaube ich, sogar auch im Trailer drin, wo er da durch diesen Sturm an Komparsen durchläuft und an dem einen hängen bleibt und stolpert.
Die große
genau. Kann mir keiner erzählen, dass das geplant war.
Nee, ist ja auch so.
Genau, so. Nee, weiß ich. Jetzt weiß ich das. Dann einfach, du musst dann halt auch die Leute haben, denen du wirklich einschärfst. Du musst das durchziehen. Das ist halt, das machen wir jetzt irgendwie 1-mal oder 2-mal vielleicht und das muss dann halt irgendwie auch passen, weil wir eben sagen, das Wetter, das wird diesen Monat nichts mehr und dann kriegen wir die Leute nicht nochmal zusammen im Zweifel.
Und ja, das vom Timing, klar, und vom Wetter und was du gerade meinst, diese eine der großen Hauptszenen ist natürlich, gerade so mit Sprengsätzen, Statisten etc. pp., dass sie halt das maximal auch einfach nur 4-mal machen können, weil sonst einfach das Equipment auch erschöpft ist, was sie dann haben oder die Ressourcen an sich.
Ja, 95 Millionen das Budget. Das auch nicht sprengen an der Stelle.
Das,
im Sinne.
Ne? Oder irgendwie 2 Tonnen Erde, die sie halt einfach nur in die Luft sprengen können, weil dann irgendwann, was weiß ich, das Gas alle ist, die Erde weg verpulvert ist oder sonst was, ganz einfach.
Also genau, von daher muss ich sagen, absolut Hut ab, bin der Meinung, also ich habe so auf jeden Fall noch nicht gesehen, hat auf jeden Fall Maßstäbe gesetzt, deswegen auch aus gutem Grund Oscar prämiert an der Stelle. Wie gesagt, absolut spektakulär, die stolpern da wirklich von einem interessanten Happening ins nächste. Lass es mich jetzt erstmal so formulieren, weil tatsächlich ich dir so ein Stück weit recht geben muss und da komme ich jetzt zu deiner zweiten These schon mal, würde ich jetzt einfach mal reingrätschen, wenn das für dich okay ist.
Ja, komm, grätsch mich.
Der Basisplot, ja, dass die da wirklich von dem einen Lager zum anderen müssen, um eine Nachricht zu überbringen, der ist jetzt von der Handlung erstmal überschaubar, ne? So, also da gewinnst du jetzt nicht unbedingt einen Blumentopf mit. Und sie versuchen da ja auch so eine persönliche Note draus zu machen, weil ja von Blake, der Bruder in diesem anderen Bataillon oder in dieser anderen Kompanie oder wie auch immer der richtige Militär-Slang ist. Also es geht nicht nur um 1600 anonyme Leute retten, sondern es gibt dem Ganzen so eine persönliche Note, ne? Und
das hatten wir damals in dem Trailer, das roch ja extrem stark auch nach Soldat James Ryan.
Ja, ist ein guter Vergleich, ja, auf jeden Fall. Und diese persönliche Note musst du ja irgendwie versuchen mit unterzubringen. Und der Film hat auf jeden Fall seine ruhigen Momente, wo er versucht, so ein bisschen emotional zu werden. Und ich glaube, so ein bisschen in die Richtung zielt ja deine zweite These auch ab, dass natürlich im Vergleich zu dem Bombast und den Sets und der Finesse in der Cinematografie das so ein bisschen untergeht oder vielleicht nicht untergeht, aber in den Schatten gestellt wird. Einfach.
Ich steige direkt mit drauf ein. Genau, ich hatte jetzt mit dir eigentlich das gleiche Pro. Genau, das ist einfach dieses immersive Gefühl einfach durch die starke Cinematografie und die eigentliche Inszenierung an sich halt. Mehr schon einen Satz angefangen, ist ja auch egal. Dass das halt einer der größten Pluspunkte ist. Aber das gleichzeitig auch, finde ich, ist so ein bisschen was die Handlung an sich so ein bisschen zu kurz kommen lässt. Ne? Wir hatten zum Beispiel das ist jetzt ein krasser Vergleich, aber bei Baby Driver hatten wir so eine Sache, wo wir gesagt haben, so ein bisschen Style over Substance. Da bei Baby Driver war es natürlich wirklich der Stil, wie es geschnitten ist, musikalisch und stylisch. Und hier ist einfach so, hier hat man so eine krasse Idee, wie man das so, ich nenne es mal exzentrisch umsetzen kann. Und dann richtet sich aber so die Erzählung so ein bisschen nach dem, wie man es inszenieren kann, will und vor allem muss. Und genau, dadurch ergibt sich so ein bisschen, wie können wir uns jetzt, ne, bei dieser zusammengebauten Plansequenz so von Plottecke zu Plottecke weiterhangeln. Und dadurch fand ich es ein bisschen schade, geht halt der Bezug zu den meisten Figuren eigentlich ein bisschen verloren. Weil gerade auch die großen Namen, Colin Firth, Cumberbatch, die wir alle genannt haben, die poppen mal so auf, aber die haben jetzt keine, also für mich in der Narration keine allzu große Bedeutung. Und
das stimmt. Die verbinden im Prinzip das eine Setpiece mit dem nächsten irgendwie.
Genau. Und im Worst Case muss ich halt leider sagen, dass der Handlungsrahmen an sich, von dem Film an sich, dadurch halt fast schon austauschbar wird. Und das fand ich so eigentlich so die größte Schwäche mit am Film.
Das stimmt, aber ich glaube tatsächlich, dass sie das so ein bisschen in Kauf genommen haben und gesagt haben, was wir machen wollen, ist wirklich Emotionen rüberbringen. Wir wollen, dass ihr da am Fingernägel knabbernd am Ende von eurem Sitz hängt und mitfiebert und dass es nicht unbedingt nur um die Handlung geht, sondern im Zweifel, und das muss man sagen, das kriegen sie wahnsinnig gut hin, gerade am Anfang, wo du die Szene hast, dass die beiden, nachdem sie ihren Auftrag bekommen haben, da durch die Schützengräben laufen und du siehst die Soldaten drumherum, die irgendwelchen Tätigkeiten nachgehen, verwundet sind, Karten spielen, was auch immer. Da gibt es so viel zu entdecken.
Im
desillusioniert, ja, mit sich selbst reden, auf Stress aus sind, wenn sie irgendwie angerempelt werden oder so. Das Setting, das sie dorthin stellen, einfach, in dem sie die Figuren reinsetzen, das gelingt ihnen schon unheimlich gut, muss ich sagen. Ne? Also, das wirkt authentisch auf jeden Fall. Und man muss ja natürlich dazu sagen, so eine zweite Weltkriegsübersättigung gab es ja an für sich, ne? Deswegen ging ja auch die Menge an Filmen, die da in dieser im Zweiten Weltkrieg spielen, zurück. Erst sich für den Ersten Weltkrieg zu entscheiden, fand ich schon, als der erste Trailer erschienen ist, unheimlich mutig, weil das absolut stiefmütterlich behandelt wurde bisher vom Hollywood. Und das nochmal in den Blickpunkt zu rücken, wie schlimm das damals war und wie dreckig und wie dramatisch das hier hervorzuheben, fand ich, war eine schöne Idee und die entsprechende Medienaufmerksamkeit war da. Von daher, da auch erstmal Hut ab, war, glaube ich, ein gewisses Risiko dabei durchaus.
Ja. Und was du gerade sagst, durch den Schlammrobben und durch die Gräbenrennen, was wir auch schon öfter jetzt eigentlich erwähnt haben, das war noch einer von meinen Pro-Punkten. Hat es eigentlich auch schon mit angerissen, dass du es einfach merkst, wie und wo es gedreht wurde. Also die Umsetzung und dieser ganze Setbau, ja, das ist schon, das spürst du halt einfach. Wenn sie da halt durch und über die Gräben laufen, merkt man halt schon, dass es halt wirklich alles on-set erschaffen wurde und auch dieser Weg von der Idee zur Umsetzung war ja so, dass sie über 6 Monate nur geplant und Monate nur geprobt haben.
Ja,
also wie lange braucht ihr, um das Drehbuch runterzuspielen? Ja. Okay, das sind so und so viele Minuten, das heißt, unser Set muss eigentlich noch 200 Meter länger werden, weil sonst laufen wir zu kurz und dafür hat man 1,5 Kilometer von diesen Schützengräben ausgehoben, einfach mal so in Südengland, da was weggebaggert, um da so eine alten Schützengräben nachzuempfinden. Und das,
was mich auch schon geflasht hatte, die Sequenz, wo er da durch die Ruinen gejagt wird, mit den
Leuchtpistolen.
Mit den Leuchtpistolen dass sie da Modelle gebaut haben, um zu simulieren, wie die sich bewegen müssen, wie schnell die sich bewegen dürfen, wie der Schattenwurf ist, um das dann zu übertragen auf ein echtes Set. Wahnsinn, einfach
das
Wahnsinn.
Sind so zwei Highlights für mich im ganzen Film. Einmal das mit dieser Leuchtpistole, das so ein altes Ruingelände von der Stadt eigentlich nur beleuchtet wird von so Leuchtfeuern am Himmel, die quasi ihre Bahn ziehen und die Schatten dieser ganzen Stadt dynamisch über das Set wandeln und dadurch wirklich so eine Albtraumatmosphäre schaffen, noch zusätzlich zum eigentlichen Szenario obendrauf. Und dann diese eine Szene, die immer mal wieder im Hintergrund dann zu sehen ist, der brennenden Kirche. Die ist zwar mit CGI letzten Endes eingefügt worden, aber dieses Licht, dieses feurige Licht, fand ich auch mega faszinierend, dass sie so eine Art Beleuchtungshaus gebaut haben mit über 2000 1-Kilowatt-Lampen.
Ja.
Die da einfach am Set standen. Das heißt, man hat da 2 Megawatt an Halogenscheinwerfern gehabt und dann in der Post quasi da draußen eine brennende Kirche gebaut. Und das ist halt schon mega Wahnsinn.
Deswegen muss man hier auch sagen, einfach die Visual Effects, die dafür gesorgt haben, dass dann da die Special Effects, die man sieht, hinhauen, dass es im Zweifel da Sky Replacements gab und so weiter, Set Extensions, was sie nicht alles gemacht haben, die Schnitte dann zu verbergen, irgendwelche so Sachen rauszuretuschieren, dass die auch da den Oscar gewonnen haben, absolut verdient. Soundmixing, genau das Gleiche. Also du bist halt mittendrin, dazu gehört ein guter Ton dazu und der fühlt sich einfach an. Ich habe es jetzt nochmal zu Hause auch in 5.1 gesehen. Du bist einfach mittendrin, statt nur dabei. Und das ist schon stark. Und ich meine, da gehen wir jetzt, glaube ich, schon ein bisschen Richtung Fazit. Du hast es selber gesagt, ne? Du hast so diese ikonischen Momente gehabt.
Ist es schon Fazit oder geht es in Richtung Fazit?
Es geht in Richtung Fazit. Ich versuche es dann nochmal in kürzer runterzubrechen.
Okay.
Was ich nur kurz sagen wollte, du hast von diesen ikonischen Momenten gesprochen, die du hattest, ne? Wo du gesagt hast, die albtraumhafte Szene mit den Leuchtpistolen und dann die Kirche. Bei mir ist es auch, dass wirklich dieser Schattenwurf bei den Leuchtpistolen, dass ich mitgefühlt habe, dieses... Alle Schatten fühlen sich gerade bedrohlich an. Du siehst gar nichts. Keine Ahnung, wenn du verfolgt wirst, wo sind sie? Alles bewegt sich. Ich habe keine Chance hier im Dunkeln irgendwie, weiß ich nicht, ne? Also absolut überfordert. Und dann natürlich die Szene, wo dann da wirklich die Komparsen die Front stürmen und er dann da durchrennen muss, entgegengesetzte Richtung gefühlt. Absolut spektakulär, aus gutem Grund natürlich dann deswegen auch da im Trailer so prominent platziert. Mhm. Und das sind absolut ikonische Momente, die sich bei mir auch eingebrannt haben.
Ja, definitiv.
Die hängen geblieben sind. Und auch wenn der Plot vielleicht nicht hängen geblieben ist, aber dass das hängen bleibt, dass du so ikonische Bilder da hingezaubert hast, dass wir da auch drüber sprechen und vielleicht auch Jahre später uns noch gerne dran erinnern können und uns auch ohne Probleme dran erinnern können und wollen, dann hat der Film, glaube ich, relativ viel erreicht. Und das war, glaube ich, auch der Fokus und was sie erreichen wollten. Und für mich zumindest hat das hingehauen.
für mich die Szene mit den ganzen Komparsen bzw. Statisten hat mich auch stark erinnert, auch an James Wine, und zwar an die Eröffnungsszene in Omaha Beach.
Ja, Omaha Beach, Eröffnung von ja, James Wine ist ja...
Hatte so ähnliches Feeling.
Absoluter Kult auch.
Private Wine war natürlich wesentlich martialischer noch in der Inszenierung. Hier ist es ein bisschen gesetzter, aber ungleich spannender und weil realistischer auch, wirkt es eigentlich fast noch bedrückender als...
Ich wollte gerade sagen, es wirkt...
Als dieses Massaker fast schon von Spielberg.
Unangenehm echt.
Ja, naja, unangenehm echt, genau. Ja. Und da auch, was wir vorhin schon gesagt hatten, läuft ja George McKay seinem Ziel entgegen, gleichzeitig auch um sein Leben rennend und rennt in zwei Komparsen rein. Und das ist im Film, und das war eigentlich gar nicht geplant. Und auch wenn es witzig ist, wo man sagen muss, hoffentlich hat sich keiner verletzt, ich glaube nicht, aber er steht wieder auf, rennt der Kamera hinterher, niemand sagt Cut, weil wir haben nur vier Anläufe, wir drehen jetzt durch, kommen was wolle. Und man hat die Szene genommen, finde ich sau stark, und gleichzeitig muss man sagen, selbst beim Dreh von so einem Riesending, ne, wird so unterschwellig nochmal der Wahnsinn und diese Sinnlosigkeit und dieses Durcheinander eines wahren Krieges nochmal quasi auf einer Metaebene
irgendwie schon,
durch den
ne?
eigentlichen Dreh mit reingeschoben, ja, ne? Dass du einfach so unsinnige Sachen gar nicht planen kannst und dann rennst du halt eben so
groß, dass immer irgendwie was schief gehen kann oder ne, also du kannst nicht für alle, nicht alles einkalkulieren in deine Planung und dass sie deswegen das auch drin gelassen haben, fand ich auch super.
Ja, genau. So. Ich habe noch einen Punkt zum Schluss, den habe ich hier so auf meiner Kontraliste noch stehen.
What?
Eigentlich was Kleineres. Wir haben jetzt schon oft über das Soundmixing gesprochen. Wo wir, glaube ich, nicht so richtig drauf eingegangen sind, ist der Soundtrack an sich. Und da muss ich sagen, den fand ich prinzipiell nicht schlecht oder auch sehr gut. Aber manchmal drängt das sich einfach oder sehr oft drängt das sich unangenehm auf. Also du hast ein paar herausstechende...
In den Momenten aber eher, ne, auch.
Genau, du hast ein paar herausstechende Kompositionen, zum Beispiel dieses eine Lullaby oder was dieser eine Kamerad vor seiner Kompanie da singt, bevor sie halt in die zweite Welle in den Angriff gehen. Eine super starke Szene, sehr ruhig gemacht und wirklich Gänsehautmoment. Aber du hast ganz oft, vor allem in der ersten Hälfte, hast du so stetig summende Drones, so Synthies, die im Hintergrund irgendwie rumblubbern und rumbassen. Und da dachte ich so... So dieses Konzept dieser wirklich realen Echtheit wird dadurch ein bisschen torpediert und das fand ich so für den Spannungsaufbau manchmal nicht schlecht, aber manchmal dachte ich so, jetzt hört doch mal auf damit, dass da die ganze Zeit irgendwas brummelt und wubbert.
Ja, dass du immer so ein bisschen Atmosphäre hast, ist glaube ich tatsächlich da an der Stelle gewollt gewesen, kann man sich glaube ich künstlerisch drüber streiten, aber ja, dient natürlich sicherlich dann einfach quasi alle deine Sinne sozusagen nicht ein bisschen zu überfordern, aber mindestens mal zu stressen. Ne?
Ja. Ja klar, das ging auf jeden Fall rein, genau. Es wird so ein die Szenen werden noch stärker dadurch zusammengeschnürt. Das stimmt schon, ja. Aber manchmal fand ich es halt einfach ein bisschen too much. Vielleicht so ein, zwei dB noch ein bisschen mehr in den Hintergrund, ich weiß es nicht. Aber ja, Details, Auslegungssache wahrscheinlich. So, jetzt nochmal. Hast du jetzt nochmal vielleicht so ein zwei, drei Sätze Fazit, wo du sagst, hier, komm.
Klar,
das
also
gebe ich den Leuten mit.
Kam ja jetzt, glaube ich, relativ gut raus. Bei dir und bei mir relativ wenig auf der Kontraliste. Von daher bei mir 1917 eine uneingeschränkte Empfehlung. Plansequenzfilm, den man so in der Form, in der Aufwendigkeit einfach noch nie gesehen hat. Unheimlich gut und kreativ umgesetzt. Was die Cinematografie betrifft, was die Effekte betrifft. Und hat daher alle seine Preise, die er abgeräumt hat, verdient und beleuchtet halt so ein bisschen, gerade wenn man da vielleicht nicht so drinne steckt, ein bisschen diese erste Weltkriegszeit und gibt da einem, glaube ich, einen Einblick, den es so in filmischer Form vielleicht auch noch nicht so wirklich gegeben hat, zumindest jetzt nicht in den letzten Jahren. Und von daher gibt es für mich diverse Gründe, warum das eigentlich eine Sache ist, wo ich sage, sollte eigentlich jeder gesehen haben. Und damit würde ich es auch sein lassen.
Mein Fazit direkt hinten dran, also 1917 für mich, merkt man ganz klar, das ist eine persönliche Herzensangelegenheit von Sam Mendes gewesen. Mit einem außergewöhnlichen Team hatte da einen audiovisuell überragenden Genrekandidaten erschaffen. Wie aber gerade schon skizziert, leider zwängt diese exzentrische Umsetzung die eigentliche Erzählung in ein, ich sag mal, zu enges Korsett. Und die Charaktere sowie die Formulierung so einer eigentlichen Antikriegskernaussage zum Beispiel erhalten dadurch zu wenig Luft. Nichtsdestotrotz, 1917, einer von Sam Mendes stärksten Filmen, und da muss man sagen, in seiner eigenen Vita, wie auch generell, ganz klar. Und deshalb sage ich, ja, also klare Empfehlung, den kann man sich oder sollte man sich auf jeden Fall mal angesehen haben.
Ja, sind wir doch wieder einigermaßen d'accord.
Amen.
Ja, Amen, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall nicht nur ein Film, wo man sagt, was war 2019 gut, sollte man den irgendwie gesehen haben, sondern glaube ich einfach generell eine Sache, wo wir beide sagen, sollte man gesehen haben, ob jetzt 2019 oder nicht.
Ja, genau.
Ja, so. Von daher, was macht ihr noch? Wir beenden den Podcast, damit ihr möglichst zügig hier euch irgendwie 1917 ranholen könnt. Wenn
genau,
noch nicht gesehen.
Auf Blu-ray oder wie gesagt, Amazon geistert er auch rum. Da müsst ihr aber, glaube ich, nochmal 3 oder 4 Euro einwerfen. Wer den gesehen hat, eine Meinung dazu hat, gerne mit uns interagieren. Zum Beispiel auf den sozialen Medien. Facebook, Instagram und oder Twitter. Schreibt uns gerne oder auf unserer eigenen Podcast-Seite. Ihr findet uns unter dem Tag
NSRT Podcast mit dem Hashtag NSRT Podcast, NSRT Podcast, NSRT Podcast.
NSTR Podcast für alle, die es nicht mitbekommen haben. Das
ganz
ist einfach,
genau.
Das kann sich jeder merken, um es noch schnell vorwegzunehmen.
Fast jeder, ne?
Die meisten, würde ich behaupten.
Oh,
also zumindest alle unserer Zuhörer.
Mhm.
Die wir hoffentlich auch nächste Woche wieder begrüßen dürfen, möchte ich ja an der Stelle nochmal erwähnen. Denn wir machen nächste Woche wieder ungestüm weiter.
Da würde ich mich auch drüber freuen, aber ich bin mir ganz sicher, dass die meisten wieder nächste Woche einschalten werden, wenn es heißt, ein Update steht mal wieder an. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Schöne Thesen gehabt, um hier in den Diskurs zu gehen mit dir. Und vielen Dank an alle Zuhörer da draußen. Und ich verabschiede mich schon mal und sage bis nächste Woche.
Genau, Film gucken, mach's gut, bleibt gesund und tschüss. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.